Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es geht ein Riss durch die orthodoxe Welt. Seit der Anerkennung der ukrainischen orthodoxen Kirche durch das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel. Und natürlich erst recht seit Beginn des Ukraine-Kriegs und dessen Unterstützung durch die russische orthodoxe Kirche. Aber dieser Riss, der besteht nicht alleine zwischen Moskau und Konstantinopel oder zwischen Moskau und Kiew. Nein, der existiert auch zwischen einer kritischen orthodoxen Theologie, die sich bewusst an der Moderne reibt, einerseits, und andererseits eben einem althergebrachten Weltbild, in dem Moderne eine Bedrohung darstellt für Identität und Werte. Wir versuchen uns jetzt an einer Positionsbestimmung. Was ist die Zukunft der orthodoxen Theologie und wo findet diese Zukunft heute noch statt? Darüber habe ich gesprochen mit Asad Elias Katan, orthodoxer Theologe aus Münster und dort Professor am Zentrum für religionsbezogene Studien. Und ich habe ihn zu Beginn gefragt, was macht eigentlich orthodoxe Theologie aus im Vergleich oder in Abgrenzung zu anderen christlichen Theologien wie der katholischen oder evangelischen Theologie?
Ja, also den Begriff Abgrenzung liebe ich hier auch nicht so sehr, deshalb würde ich gerne damit anfangen. Zunächst einmal die Gemeinsamkeit oder die gemeinsame Schnittmenge in den Vordergrund zu rücken. Ich denke, orthodoxe Theologie, genauso wie katholische, genauso wie evangelische Theologie, hat eine kritische Stimme der Kirche gegenüber und sie ist ja auch dazu aufgerufen, die Kirche als Institution an ihre ursprüngliche Berufung zu erinnern. Das, was die orthodoxe Theologie ein bisschen charakterisiert, ist wahrscheinlich eine stärkere Berücksichtigung des Lebens, des Erfahrungshorizonts und der mystischen Dimension. Wenn man in eine orthodoxe Kirche geht, dann wird man ja auch sehen, es wimmelt ja auch von Ikonen. Also ich denke, auch die orthodoxe Theologie gerade deshalb betont ja auch die Gesamtheit des Menschen, auch diese ästhetische Dimension, die Sinneswahrnehmung. Ratio und Leib oder Ratio und Seele werden ja auch nicht gegeneinander ausgespielt.
Ein wichtiger Aspekt, so scheint es mir jetzt als Außenstehender, ist die Patristik, also Betonen der Kirchenväter. Also in der katholischen und in der evangelischen Kirche oder den evangelischen Kirchen gibt es das in der Intensität auf jeden Fall nicht. Warum dieses Betonen der Patristik?
Es gibt zwei Gründe dafür. Zunächst einmal die orthodoxe Theologie und die orthodoxe Kirche kommt gewissermaßen aus dem Schoße des Byzantinischen Reiches. Und gerade in den letzten Jahrhunderten des Byzantinischen Reiches, ab dem 7. Jahrhundert könnte man ja auch sagen, bis zum 15. Jahrhundert, hat ja der Traditionsbegriff eine stärkere Bedeutung erhalten. Also der Traditionsbegriff wurde in den Vordergrund gerückt. Und wenn man Tradition sagt, dann sagt man ja auch Kirchenväter. Es gibt ja auch einen anderen wichtigen Grund, der mit der Entwicklung der orthodoxen Theologie im 20. Jahrhundert zusammenhängt, und zwar das sogenannte neopatristische Modell. Wenn Sie jetzt erlauben, dann könnte ich auch einiges dazu sagen. Es gibt einen Theologen und einen Priester namens Georges Florowski, der ja auch sehr, sehr einflussreich war im 20. Jahrhundert. 1936 auf einer Konferenz in Athen hat er für eine neue patristische Synthese plädiert. Also was ihn ja auch damals beschäftigt hat, ist seiner Meinung nach, dass die orthodoxe Theologie unter sehr starkem Einfluss methodisch und was die theologischen Modelle angeht und was das Paradigma angeht, für ihn stand ja auch vor allem die russisch-orthodoxe Theologie methodisch unter dem Einfluss westlicher Theologien, unter dem Einfluss das, was er Scholastik genannt hat. Und deshalb hat er in eine Gegenrichtung plädiert. Er hat gesagt, wir bräuchten in der orthodoxen Theologie so etwas wie eine neue patristische Synthese. Er hat von Synthese gesprochen. Später hat er ja auch von neopatristische Synthese gesprochen. Natürlich, für ihn ging es ja auch nicht um eine Abgrenzung vom Westen, von der Moderne, von der Aufklärung, sondern er wollte ein neues Modell einführen, das ja auch stärker die Kirchenväter mit berücksichtigt. Aber die Art und Weise, wie Florowski im Nachhinein interpretiert wurde und rezipiert wurde, wurde für meine Begriffe so maximalistisch gedeutet und interpretiert und in die Praxis umgesetzt, weil spätere Theologen, also seine Schüler und die Schüler seiner Schüler, haben ein Ad fontes Programm unterstrichen. Sie wollten einfach zurück zu den Quellen und das hat zu einer Überbetonung der Kirchenväter in der orthodoxen Theologie geführt. Gott sei Dank gibt es jetzt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren eine Gegenbewegung. Nicht, dass die Kirchenväter jetzt außer Acht gelassen werden, aber über Jahrzehnte haben wir neopatristische Theologie getrieben und das hat ja auch dazu geführt, dass andere Facetten der Theologie bei uns keine besondere Wichtigkeit erhalten haben, wie politische Theologie, wie Frauentheologie, wie Hermeneutik. Und das ist jetzt höchste Zeit, dass wir andere Aspekte der Theologie entdecken und dass wir uns von dieser maximalistischen Interpretation der Kirchenväter verabschieden. Und Florowski war ja auch einer der orthodoxen Theologen, die die Entstehung und weitere Entwicklung der ökumenischen Bewegung mitbegleitet hat. Er wollte sich nicht vom Westen abgrenzen, aber im Nachhinein, die Art und Weise, wie er rezipiert wurde, hat ja auch zu einer gewissen Abgrenzung vom Westen und von westlichen Methodologien geführt.
Was ja interessant ist, weil wenn man sich jetzt mal ein paar Namen bedeutender orthodoxer Theologen anschaut des 20. Jahrhunderts, also Florowski haben Sie gerade selber erwähnt, dann Schmemann, das sind Theologen, die in den USA gewirkt haben, am St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary in New York, wenn ich mich nicht irre. Also da ist doch eine ganze Theologengeneration im 20. Jahrhundert erwachsen, hat gewirkt, die tatsächlich doch eher in den USA, also im Westen gewirkt hat, oder?
Das auf alle Fälle. Also das Wirken hat ja auch in Europa angefangen, sowohl für Florowski als auch für Schmemann. Florowski war ja auch Professor an Institut Saint-Serge in Paris und ist erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges er gewechselt in die USA und Schmemann hat ja auch seine theologische Karriere auch in Paris angefangen, am selben Institut und in einem weiteren Stadium hat er sich in den USA etabliert, aber die USA als Diaspora-Land sozusagen hat ja auch im 20. Jahrhundert für die orthodoxe Theologie eine enorme Rolle gespielt. Also das sind ja Theologen, die sich entfaltet haben in den USA. Aber man muss ja auch sagen, dass diese Impulse auch in die ursprünglichen Länder der Orthodoxie rezipiert wurden. Natürlich, also man arbeitet immer noch mit dieser klassischen Unterscheidung zwischen Mutterkirchen und Diaspora, aber wir leben in einer globalisierten Welt und ich muss ja auch sagen, es gibt eine starke Osmose zwischen den traditionellen orthodox geprägten Ländern und den Diaspora-Ländern und theologisch auf alle Fälle Impulse, die in den Diaspora-Ländern, sprich in Europa und in den USA, werden auch stark rezipiert in den Mutterländern der Orthodoxie. Es gibt ja auch Übersetzungen von Florowski, von Schmemann ins Griechische, ins Rumänische, ins Serbische. Also es gibt ja auch Themen, mit denen Theologen in der Diaspora sich stärker auseinandersetzen. Zum Beispiel also in den USA spielt ja auch die Political Theology, also politische Theologie, eine wichtige Rolle. Die Frage nach der Art und Weise, wie sich ja auch die Orthodoxie zu den Menschenrechten positionieren kann und zu der Demokratie. Das ist ja auch völlig verständlich, weil wir ja auch mit demokratischen Gesellschaften auch zu tun haben in den Diaspora-Ländern, im Unterschied zu einigen, ja zu Osteuropa zum Beispiel oder zu Russland. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Impulse gegeben hat und heute auch noch gibt, die in den Ursprungsländern der Orthodoxie entwickelt und die auch die Diaspora-Länder oder die Theologie in den Diaspora-Ländern auch beeinflusst.
Sie haben mir vor einigen Jahren mal in einem Interview gesagt, was wir heutzutage erleben in der orthodoxen Kirche, ist eine Art Kluft zwischen Kirchenleitung und kritischer Theologie. Also das heißt ja, Impulse moderner orthodoxer Theologie verbleiben letztendlich in der Theorie. Ist das so? Würden Sie das noch so unterschreiben?
Ja, hier würde ich ja auch von einer Kluft sprechen. Ich würde nicht von einer Kluft zwischen Diaspora-Ländern und Mutterländern sprechen. Ich würde von einem Unterschied sprechen und von einer Osmose. Aber wenn es ja auch um das Verhältnis von Kirche als Institution und kritischer Theologie, da würde ich ja auch von einer Kluft sprechen. Leider ist es ja auch so, dass die Institution Kirche nicht immer durchlässig ist, also den theologischen Impulsen gegenüber. Ich gebe ein kleines Beispiel und ein Beispiel, das ja auch einem traditionellen orthodoxen Land, das ist ja Serbien. Dort haben wir in den letzten Monaten eine große Krise erlebt zwischen einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen von uns, ja auch vor allem von Kollegen von uns, die an der Universität arbeiten und die auch sich dafür eingesetzt haben, beziehungsweise also die sich ausgesprochen haben, dass Theologie nichts zu sagen hat, wenn es darum geht, die Evolutionstheorie in den Schulen zu unterrichten. Und diese Theologen wurden sehr, sehr stark verfolgt und blockiert von der Kirchenleitung, bis zu dem Punkt, dass einige von ihnen ja auch die staatliche Universität in Serbien verlassen mussten. Und es gibt ja heute immer noch in der orthodoxen Kirche keine Einigkeit darüber, was ist das Wandelbare und das Unwandelbare in der Kirche und in der Theologie. Das ist für meine Begriffe der erste Faktor, der eine Rolle spielt. Der zweite Faktor, natürlich gibt es ja auch in der orthodoxen Kirche, genauso wie in anderen Kirchen, auch in der katholischen Theologie, ist es ja auch nicht anders, eine gewisse Angst vor Kirchenspaltungen. Das heißt, also wenn man sich verändert, dann hat man ja auch die Angst, dass kleinere Gruppierungen, also radikale Gruppierungen, sich abspalten von der Kirche. Das erklärt ein bisschen diese Angst vor tiefgehenden Veränderungen, wofür sich die Theologie ansetzt und wofür die Theologen plädieren.
Interessant ist ja, dass Sie sagen, es gibt keinen Konsens darüber, was ist das Wandelbare und das Unwandelbare. Also ist das ein Ausdruck davon, dass die Orthodoxie, also diese alte Formel von Vielfalt in der Einheit, eigentlich eine Chimäre ist?
Nein, das ist keine Chimäre, aber diese Vielfalt in der Einheit muss ja auch immer wieder definiert werden. Das ist ja auch in anderen Kirchen nicht anders und das ist auch in der Gesellschaft nicht anders. Die gesamte ethische Debatte, zum Beispiel über Homosexualität in der Gesellschaft oder Genderfragen und so, da wird ja auch unabhängig von Theologie, unabhängig von Kirche und von Kirchen auch in der Gesellschaft eine Debatte geführt. Und worum geht es denn im Endeffekt? Also in letzter Analyse geht es bei dieser Debatte um die Grenzen zu ziehen oder die Grenzen neu zu ziehen zwischen dem, was die Gesellschaft als wandelbar versteht und dem, was die Gesellschaft als nicht wandelbar erachtet. Und gerade diese Debatte wird ja auch heute in der orthodoxen Theologie geführt. Und es gibt ja auch keine Einigkeit darüber. Gäbe es eine Einigkeit darüber, dann hätten wir viel, viel, viel weniger Probleme. Es wird ja auch darüber diskutiert. Natürlich, das Unwandelbare in der Theologie, auch in der orthodoxen Theologie, ist der Glaube an Jesus, der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Genau. Aber wenn es ja auch um die anderen Sachen geht, um die Implikationen dieses Glaubens, also die Sakramente zum Beispiel oder die ethischen Fragen, dann gibt es keine Einigkeit. Mhm. Und ich bin ja auch der Meinung, dass die orthodoxe Theologie, dass orthodoxe Theologinnen und Theologen dazu aufgerufen sind, diese Debatte zu führen und nachdenken darüber heute, was wandelbar ist und was nicht wandelbar ist, zu prägen. Und die Kluft zwischen Theologie und Institution, Kirche, also ich könnte sagen, eines der Parameter dieser Kluft oder eine der Dimensionen dieser Kluft ist, dass die Kirchenleitung in vielen Fällen nicht bereit wäre, dieses Gespräch oder diese Debatte mitzuführen und bis ans Ende zu denken, aus Angst vor Kirchenspaltungen, aber auch aus Angst vor tiefgehenden Veränderungen.
Es gibt ja in vielen orthodoxen Gesellschaften, nicht in allen, aber in vielen, eine mehr oder weniger unheilvolle Symbiose zwischen auch der staatlichen Macht und eben der Kirche als Institution selbst. Das ist bekannt, das muss ich Ihnen nicht sagen. Aber ist diese Symbiose zwischen Staat und Kirche, die man ja auch Symphonie nennt, ist die nicht vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich die Institution so schwer tut, weil sie eben, ich sage jetzt mal, mit autokratisch regierten Gesellschaften es einfach eine Schnittmenge gibt, dass die Weltbilder, althergebrachte Weltbilder sich sowohl von der Staatsmacht als eben auch der Kirchenleitung einfach sehr ähneln?
Ja, das ist richtig beobachtet. Ich hatte ja auch davor von der Entwicklung einer politischen Theologie in der Orthodoxie gesprochen. Und die allerwichtigsten Ansätze kommen aus den USA. Es gibt aber auch Ansätze in Griechenland und so. Mhm. Und eines der wichtigsten Themen dieser politischen Theologie ist die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche. Und dass die Orthodoxie mit diesem Thema heute konfrontiert ist, also stärker denn je, das sehen wir ja auch am Beispiel des Krieges in der Ukraine. Das, was Sie Symbiose genannt haben, und Sie haben ja auch von Symphonie gesprochen, das sind alles ja auch positiv konnotierte Begriffe, das ist ja auch ein Idealbild. Also dieses Idealbild haben wir ja auch vom Byzantinischen Reich geerbt und deshalb arbeiten ja auch viele Theologen mit diesem Idealbild in vielen orthodoxen Ländern. Aber ich denke, das ist heute höchste Zeit, dass die Orthodoxen gerade vor dem Hintergrund dessen, was in der Ukraine passiert, orthodoxe Theologen und Theologinnen sind dazu aufgerufen, über das Verhältnis von Stadt und Kirche nachzudenken und neue Modelle zu entwickeln. Und meiner Ansicht nach, also das Modell von Trennung von Staat und Kirche, das Modell ja auch in Mitteleuropa und Westeuropa überwiegt, mit den vielen, vielen Schattierungen und Nuancen und Ausformungen. Ne? Also dieses Modell funktioniert ja auch in Frankreich nicht wie in Deutschland oder es funktioniert in Deutschland anders als in Schweden. Aber prinzipiell, also Staatsneutralität den Religionen gegenüber, den Ethnien gegenüber, auch den Farben gegenüber, das halte ich für eine Errungenschaft der Moderne, die immer noch relevant ist, die an Relevanz nicht verloren hat. Und ich denke, orthodox geprägte Länder sind dazu aufgefordert, dieses Modell zu übernehmen. Es gibt schon einige orthodoxe Länder, die auf diesem Wege sind oder die das Modell nolens volens übernommen haben, also wie Griechenland oder Rumänien oder Bulgarien. Das sind ja auch Teile der Europäischen Union. Mhm. Und so funktioniert es. Aber ein Problem haben wir natürlich mit den Ländern in Osteuropa und mit den Ländern im Vorderen Orient. Und meine These ist, dass der Krieg in der Ukraine uns vor eine Tatsache bringt. Es ist heute wichtig geworden, nicht nur wichtig, sondern notwendig geworden, in der Orthodoxie eine solche Diskussion, eine solche Debatte über das Verhältnis von Staat und Kirche. Das Symphoniemodell ist einfach zu Ende. Mhm. Und das wird ja auch nicht weiterhelfen und nicht weiter funktionieren.
Aber halten Sie das für realistisch, dass sich das in, ich weiß gar nicht, in welchen Zeitraum wir da denken sollten, aber halten Sie das für realistisch, dass das mittelfristig in einer Gesellschaft wie in Russland oder auch in Serbien, wo sich die jeweiligen Kirchen, die serbische Orthodoxe oder eben auch die russische orthodoxe Kirche, ich sage jetzt mal, diesem Konzept der Sinfonie mit Haut und Haaren ja verschrieben haben, halten Sie das für realistisch, dass die sich auf den Weg machen, eine Trennung von Staat und Kirche anzustreben?
Ich halte das für möglich, realistisch weiß ich nicht. Das wird ja auch davon abhängen, wie sich die Politik in diesen Ländern entwickelt. Also ich spreche jetzt ganz absichtlich von Russland, also die Art und Weise, wie sich das politische Leben in Russland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickelt, wird ja auch sehr stark das Verhältnis von Staat und Kirche dort prägen. Was man in Russland braucht, ist nicht nur eine Debatte über das Verhältnis von Staat und Kirche, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit der russischen Vergangenheit. Also die Russen hatten im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, also bis zu der bolschewistischen Revolution, eine wunderbare Rezeption der europäischen Moderne. Sie waren ja auch in Auseinandersetzung mit dem deutschen Idealismus, mit dem, was sich in Deutschland, in Frankreich, in Italien damals abgespielt hat. Ich denke, die Russen sollen sich ja auch darauf zurückbesinnen und sich wieder der europäischen Moderne gegenüber positionieren, und zwar in positivem Sinne. Mhm. Heute redet man ja auch von zwei Welten. Es gibt ja Ideologien, die in Russland kursieren. Es gibt sozusagen die westliche Welt, und dieser Welt gegenüber gibt es ja auch das Ruskimir, ne, die russisch geprägte Welt. Da haben wir ja auch mit einem Modell zu tun, das im Grunde genommen nicht mehr funktionsfähig ist. Also diese Zwei-Welten-Theorie oder diese Dichotomie zwischen zwei Welten, also innerhalb im früher im Römischen Reich, ne, innerhalb des Reiches gibt es ja die Pax Romana, gibt es ja Frieden, und draußen sitzen ja die Barbaren, und wir müssen die Barbaren bekämpfen. Also diese Dichotomie zwischen zwei Welten, ich denke, das ist nicht mehr operabel, und deshalb sind ja russische Denker, russische Intellektuelle, auch die russisch-orthodoxe Kirche, auch die Theologie dort ist ja auch herausgefordert, und man braucht eine Auseinandersetzung mit all diesen Ideen und Gedanken, die auch kursieren. Und ein wichtiger Weg ist eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und mit dem, was sich in Russland abgespielt hat im 19. Jahrhundert. Bei Serbien weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, es gibt ja Pläne oder es gibt Ideen, dass Serbien sich auch der europäischen Gemeinschaft anschließt in der Zukunft. Das halte ich ja auch für sehr, sehr wichtig, weil das wird ja auch Implikationen haben, auch für die Art und Weise, wie das Verhältnis von Staat und Kirche dort konzipiert und erlebt wird.
Was ja jetzt noch interessant ist, wohin geht denn langfristig die Reise? Weil dieses Konzept der Symphonia zwischen Staat und Kirche, das hat ja natürlich auch die Grundlage, dass es in verschiedenen Gesellschaften eben eine jeweilige orthodoxe Kirche gibt. Unterschiedliche Kirchen, die sich sozusagen kulturell in einer Gesellschaft verortet haben. Ist denn dieses Konzept der kulturellen Verortung, der kulturellen Eigenheiten einer Kirche, ist das denn auch zukunftsträchtig? Es gibt natürlich, ich sage jetzt mal ganz naiv gefragt, das sehr starke Gegenmodell der römisch-katholischen Kirche, die den Sitz in Rom hat und dann auf der ganzen Welt verteilt ist. Aber es gibt eben die eine Kirche.
Ja, auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche spielt ja auch der Begriff Inkulturation eine wichtige Rolle und hat einen hohen Stellenwert, weil trotz der Tatsache, dass die katholische Kirche eine universale Kirche ist, die sich ja auch in vielen, vielen Ländern befindet, man weiß ja auch, der christliche Glaube ist ja immer inkulturiert, das heißt, eine kulturelle Verortung ist ja immer da. Ne? Also das katholische Christentum in Spanien sieht anders als das katholische Christentum in Philippinen oder in Madagaskar. Von daher denke ich mal ja auch, eine kulturelle Verortung ist auf alle Fälle notwendig und sie ist gar nicht problematisch. Problematisch wird es ja auch, wenn eine gewisse kulturelle oder ethnische Zugehörigkeit verabsolutiert wird. Dann wird es ja problematisch. Und dagegen hat sich ja auch die orthodoxe Kirche offiziell 1872 in Konstantinopel, ne, also als der Ethnophiletismus verurteilt wurde, also die innere Bedeutung oder sagen wir mal so der innere Sinn dieser Verurteilung liegt ja auch darin, dass man eine bestimmte Ethnie oder eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit auf Kosten des christlichen Glaubens nicht verabsolutieren darf. Diese Verabsolutierung ist ja das Problem. Aber eine ethnische Verortung oder sagen wir mal so eine kulturelle Zugehörigkeit, die finde ich ja auch nicht problematisch. Wichtig ist, dass wir Orthodoxe damit lernen, wie wir auf eine ausgeglichene Art und Weise umgehen mit unseren kulturellen Identitäten. Heute ist es ja auch, man weiß ja auch in den Sozialwissenschaften, es gibt keine monolithische Identität. Identität ist immer zusammengesetzt. Identität besteht immer aus vielen, vielen, vielen kleinen Identitäten und vielen, 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 vielen kleinen Elementen. Wo liegt aber das Problem? Das Problem liegt ja auch, oder es entsteht ein Problem, wenn man eines dieser Elemente herauspickt und anfängt, es zu verabsolutieren. Dann wird es problematisch. Und die Theologie ist natürlich da, um die Kirchen daran zu erinnern, liebe Leute, das geht nicht.
Weil es dann auch nicht mehr um den Glauben oder um Jesus Christus geht, sondern eigentlich um Macht.
Unter anderem, genau. Wenn ein, sagen wir mal so, ein identitäres Element verabsolutiert wird, dann steht das im, ja, ich würde sagen, im krassen Gegensatz zum Glauben an Jesus Christus. Und weil das ja auch dann die Entstehung von Machtverhältnissen und von Machtstrukturen favorisieren kann.
Das war Asad Elias Katan, orthodoxer Theologe aus Münster, und mit ihm habe ich gesprochen über die Zukunft der orthodoxen Theologie.